Und zweitens aber muss ich damit rechnen, sagen wir so, zweitens aber, wenn ich was über Wahrheit sagen kann, brauche ich auch sinnvolle Sprachverwendung. Brauche ich Sprachverwendung, die was mit Sinn zu tun hat, nämlich mit Bedeutung, Wahrheit und so. Und jetzt ist die Schwierigkeit die, dass wenn man es ganz weit auseinanderreißt, nicht, hat man da auf der einen Seite die Strings, die nichts bedeuten in der Objektsprache. Auf der anderen Seite hat man die Behauptungen, über die wir verfügen in der aktualisierten Sprache, wo wir uns keine Gedanken machen, wo wir wissen, Schnee ist weiß, das kann man behaupten. Und genau das Problem beim Taske besteht jetzt darin, Semantik muss diese Brücke schlagen, muss die Brücke zwischen der Objektsprache und der gebrauchten Metasprache schlagen. Und diese Brücke zu schlagen, heißt nichts anderes, als zu definieren, inwiefern das derselbe Satz ist. Das ist der Punkt, den ich vorher gesagt habe. Und zu definieren, inwiefern das derselbe Satz ist wiederum, das geht nur sinnvollerweise, wenn man sich klar macht, wie Sprachen überhaupt in ein Verhältnis gesetzt werden können. Und ein Teil meiner Antwort ist jetzt, dass ich sage, in einer Weise kann man Sprachen natürlich so ins Verhältnis setzen, dass man sagt, die eine Sprache ist die Typografie, bei der einen Sprache ist die Typografie interessant und bei der anderen Sprache ist die Bedeutung interessant. Und wenn ich Sprachen in so ein Verhältnis setze, dann habe ich zwar keine Probleme damit, dass die Objektsprache Mit der Objektsprache habe ich keine Probleme, das ist sozusagen eine problemlose Objektsprache und ich habe auch eine problemlose Metasprache. Ich kann sagen, das ist ein baskischer Satz in Palatino und wenn ich aber jetzt sage, und der heißt, das ist sozusagen die eine Geschichte, und dieser baskische Satz in Palatino und der heißt, bitte rechts abbiegen, dann wird irgendwie deutlich, dass zwischen der Objektsprache und der Metasprache noch was anderes passieren muss, nämlich etwas von der Art der Übersetzung, genau von der Art der Übersetzung. Nicht? Und das hat uns der Taske jetzt noch nicht gezeigt, wie das ist. Und es ist auch wichtig, es ist sozusagen wichtig zu sehen, dass der Taske letztlich Übersetzungen nicht behandelt, weil Übersetzungen als Verhältnis zwischen zwei sinntragenden Sprachen sehr, sehr anders funktionieren als Definitionen einer Objektsprache, die gegeben ist durch Strukturbeschreibungen von Zeichen. Nicht? Das will ich jetzt mal, ich will es mal dabei lassen und ich will Ihnen heute auch noch, das mache ich dann gleich, vielleicht, dass wir das ein bisschen in den Griff kriegen, werden Ihnen zeigen, was der Taske formal dann vorschlägt und was in der Logik extrem wichtig geworden ist, ist das Folgende. Er hat es echt expliziert und exemplifiziert, dass man sagt, ich gebe euch Sprachregeln zur Bildung von Sätzen, die haben überhaupt keine Bedeutung, das ist so wie Typografie, Regeln, wie man korrekt typografisch mehr oder weniger Zeichen zusammensetzt. Und dann, das ist jetzt wichtig, sagt er, interpretiere ich das und ich interpretiere diese Regeln mit Hilfe eines Interpretationssystems und das ist es dann, was diese Sprachausdrücke bedeuten. Und das nennt er Interpretation. Das ist aber in Wirklichkeit auf der einen Seite ein formaler Kalkül und auf der anderen Seite ein auf diesen Kalkül per Definitionem draufgesetztes, ebenfalls formales Bedeutungssystem. Das tut er. Das ist das, wodurch er in der Logik wichtig geworden ist. Da ist jetzt der Punkt, dass das nun niemals Übersetzung sein kann. Und das ist der Grund, warum ich sozusagen hier so ein bisschen verschleife, weil der Taske im Zusammenhang mit Übersetzung schon wichtig ist, weil er selbst auch sich nicht ganz klar ist darüber, was er da eigentlich macht. Aber dass, wenn man sozusagen, wenn man genauer hinsieht, das muss man sehen, kann man sehen, dass er einen sehr formalen, korrekten Begriff von Interpretation solcher Sprachausdrücke hat. Dieser Begriff der Interpretation kann schon wohl eine Rolle spielen, auch im gewöhnlichen Verständnis zwischen Sprachen, aber der weitere Begriff von Interpretation, der was mit Übersetzung und so zu tun hat, wird auf diese Art und Weise nicht getroffen und da kommen wir dann weiterhin. Zuerst an Sie und dann.
Ich wollte nur kurz fragen, vielleicht ist das so lange irgendwie, aber aber wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem, wenn Sie sagen, ein wahr ist ein Satz, wenn man ihn auch behaupten kann, und dem mittelalterlichen Verständnis von der Übereinstimmung einer Aussage mit dem Tatbestand und Adäquatio Rei.
Mhm.
Wo ist da der Unterschied?
Wo ist da der Unterschied? Ja, ja, das erste Antwort, in einem Artikel, in dem ersten Artikel, in dem der Tarski das vorgeschlagen hat, sagt er, da gibt es keinen Unterschied, das ist genau dasselbe. Und insofern kann man gut verstehen, dass Sie fragen, wo ist der Unterschied? Das ist gerade gedacht als eine Paraphrase desselben. Das ist die erste Antwort. Die zweite Antwort aber ist die, da ist ein Unterschied. Und deswegen habe ich sozusagen genauso formuliert. Das wird deutlicher, wenn ich es nicht so formuliere, dass ich sage, wahr ist ein Satz, wenn ich ihn behaupten kann, sondern wenn ich sage, wahr ist ein Satz dann, wenn der Sachverhalt zutrifft, den er behauptet. Das ist es, was eigentlich beim Aristoteles steht. Von etwas wahr zu sagen, ist dann wahr, wenn es so und so, wenn es sich so und so verhält, und von etwas falsch. Der Aristoteles hat übrigens die Falschheit mit drinnen. Ja? Und von einer Aussage zu sagen, sie ist falsch, ist dann wahr, wenn es sich nicht so verhält, wie der Satz sagt. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt die explizite Erwähnung der Sachverhalte hineinnehme, wie es im Aristoteles eigentlich steht, dann ist es tatsächlich 1:1. Dann könnte man sagen, der Tarski macht nichts anderes, als den Aristoteles zu reproduzieren. Es ist aber ein subtiler und ziemlich wichtiger Unterschied zwischen, wenn der Sachverhalt besteht, den der Satz sagt, und wenn man den Satz behaupten kann. Und zwar mache ich diesen Punkt gerne so deutlich, dass ich sage, die Behauptbarkeit eines Satzes kann mehrere Gründe haben. Es ist nicht der einzige Grund, nicht der einzige denkbare Grund der Behauptbarkeit eines Satzes, dass es einen Sachverhalt gibt, der von diesem Satz dargestellt wird. Also krass gesprochen, weil es in der Bibel steht, ist für eine Reihe von Leuten Grund genug, den Satz zu behaupten. Und ist offensichtlich nicht Adäquationstheorie. Und was dabei rauskommt, ist jetzt, dass wir festhalten können, also in der Formulierung, wenn man den Satz behaupten kann, wird etwas entscheidend Wichtiges festgehalten, nämlich wir brauchen Kompetenz des Umgangs mit Sätzen in der Metasprache für die Sätze, die wir hier semantisch betrachten. Das ist in jedem Fall, würde ich mal sagen, ein bleibendes Verdienst von Tarski, dass er das sozusagen erwiesen hat. Nun ist es zweitens so, dass wir in unserer gewöhnlichen Metasprache ziemlich trainiert sind an eine klassische Adäquationstheorie. Viel von unserer Metasprache funktioniert so, dass wir sagen, na, wann kannst du es behaupten, na, wenn es so ist, wie der Satz sagt. Und da, was heißt es, so ist, wie der Satz sagt? Na, wenn eine Tatsache ist, ne, wenn dem Satz eine Tatsache entspricht. Wenn du sagst, ich habe das Geld dabei, dann schaust du in deine Tasche und stellst fest, du hast tatsächlich die Geldtasche dabei, dann ist das Herzeigen der Geldtasche ist sozusagen die Tatsache, der Sachverhalt, die diesem Satz entspricht. Darauf sind wir trainiert. Aber das ist nicht, das ist sozusagen nach der philosophischen ganzen Bandbreite der Wahrheitsdiskussion nicht mehr unbestritten. Es gibt eben auch die Redundanztheorie und die Kohärenztheorie und solche Sachen, also andere Theorien, die mir etwas darüber sagen, und die Frage ist jetzt, worüber sagen mir das, worin kommen verschiedene Wahrheitstheorien überein, und da, um es noch einmal zu sagen, gibt mir der Tarski die Möglichkeit, die alle miteinander, egal welche Aussagen sie sonst im Einzelnen machen, darin übereinkommen zu sehen, dass man sagen kann, ich kann den Satz behaupten. Wobei dann natürlich die Last jetzt auf die Behauptung fällt. Ne? In gewissen Sinn ist es nur eine Lastverschiebung. Ne? Man muss jetzt fragen, was ist Behauptung? Ja? Und man muss fragen, was ist wichtiger? Also was hängt jetzt von was ab? Man könnte die Sache so sehen, dass man sagt, damit jemand das Recht hat, etwas zu behaupten, muss der Sachverhalt gegeben sein, den der Satz sagt. Dann erst kann er ihn behaupten. Das ist die eine Richtung. Ja? Die andere Richtung ist zu sagen, Wahrheit hängt mal an der Behauptbarkeit und unter welchen Umständen die Behauptbarkeit gegeben ist, das diskutiere ich nochmal extra. Das ist sozusagen die Perspektive, die da drin ist. Sie wollten noch.
Sie wollten. Ja, also ich weiß jetzt nicht, dass Objektsprache und Metasprache ist.
Ja. Objektsprache und Metasprache gibt's, nehmen wir das gleich zum Anlass. Sie können sich diese Geschichten dann auch noch im Web genauer ansehen. Ich überspringe die Geschichte von die beiden nächsten können sich auch ansehen. Ich mache eine allgemeine Aussage und zeige es Ihnen dann, verwende das dann gleich. Um einzusteigen in die mehr formale Betrachtungsweise. Welche Schwierigkeiten haben Sie mit meinem Baskisch-Beispiel? Sie fahren nach Bilbao und kaufen dort eine Zeitung und halten sie in der Hand und verstehen nichts. Und es ist so, sie machen den Unterschied dazwischen, dass sie einen McDonald's kaufen in Bilbao oder eine Zeitung. Also wenn Sie einen McDonald's in der Hand haben, es wird keine Objektsprache sein, ne? Ist nichts Sprachliches. Ja? Das ist ein Ding. Das ist ein Ding, das Sie dort haben. Oder bleiben wir beim McDonald's, das reicht ja. Wenn Sie eine Zeitung dort kaufen und das anschauen, dann sind Sie mit etwas konfrontiert, was in einer Weise, es ist weniger nützlich als der McDonald's, weil Sie können es nicht essen. Ja? Sie wissen zunächst mal nicht, was Sie damit machen können. Das stimmt natürlich nicht. Sie wissen so viel, dass dass das ein Ding ist, das Sie nicht essen können, und Sie überlegen, vermutlich ist das eine Zeitung. Vermutlich ist das eine Zeitung, das heißt, vermutlich gibt es hier Mitteilungen, zum Beispiel über das, was gestern passiert ist. Das heißt, Sie betrachten diesen Gegenstand, den Sie da haben, betrachten Sie als von außen als ein Zeichensystem, das Sie aber, mit dem Sie nichts anfangen können, dass Sie unter der Perspektive, hier handelt es sich um Sätze, ja, zum Beispiel, hier handelt es sich um eine Überschrift, um die simpelste Sache zu sagen, die Perspektive, hier handelt es sich um eine Überschrift, betrachten. Sie würden aber gleichzeitig sagen, Sie wissen nicht, was diese Überschrift bedeutet. Objekt, das ist sozusagen die einfachste Antwort auf diese Frage nach der Objektsprache, würde ich mal sagen. Und dass Sie nämlich, dass Sie als Gegenstand Ihrer Betrachtung etwas haben, von dem Sie annehmen, es ist ein Zeichensystem, Bedeutungsperspektive Sie aber nicht zugänglich haben, und stattdessen sind Sie konfrontiert mit den nackten Zeichen sozusagen. Nicht? Was nackte Zeichen sind, ist noch ein anderes Problem. Und Sie müssen sich sozusagen jetzt Gedanken machen, das ist natürlich alles sehr, sehr künstlich, aber es hilft vielleicht doch auch, die Sache ein bisschen sozusagen einfach zu nehmen. die Aufgabe besteht jetzt darin, das richtige Verhältnis zwischen einem solchen Zeichensystem, das sich in ihrer Sprache findet, wie findet sich dieses Zeichensystem in ihrer Sprache, quasi unter Anführungszeichen. Nicht? Die Anführungszeichen, von denen ich mehrfach geredet habe, sind eigentlich ein Hinweis darauf, dass sie einen gewissen Chunk aus was Fremden, aus dieser fremden Umgebung, ja, in dieser fremden Umgebung, wo sie vieles nicht verstehen, nehmen sie einen Abschnitt raus, einen Chunk raus, setzen ihn unter Anführungszeichen und sagen, das ist wohl ein Sprachausdruck, nämlich ein Satz oder eine Überschrift. Und ihre Aufgabe in der Übersetzung oder, sagen wir es neutraler, ihre Aufgabe, ein Verhältnis herzustellen zwischen der Objektsprache und der Metasprache, besteht jetzt darin, das zu verdauen, um es ganz banal zu sagen, nicht? Dem eine Stelle, diesem Chunk eine Stelle in ihrem Umgang mit Sprache zu machen. Und wenn Sie sagen, passiert ja leicht, sagen wir, der Papst ist gestorben und Sie sind in Bilbao und Sie sehen eine Überschrift, große schwarze Lettern und unten ein Bild, das Sie kennen, und Sie kennen überhaupt nicht Baskisch und Sie sagen, aha, das heißt, der Papst ist gestorben. Ja? Das ist ein erster Schritt, die Objektsprache zu übersetzen, eine Relation herzustellen zwischen einem solchen Ausdruck, den Sie zunächst einmal nicht verstehen können, und dem, was Sie verstehen können, womit Sie operieren.
Die Objektsprache ist die Sprache, die ich nicht beherrsche, wo ich versuche...
Sie haben völlig recht, es so zu beschreiben, nachdem, wie ich es gesagt habe. Aber man sollte es vielleicht vorsichtiger sagen, die Objektsprache ist die Sprache, die Sie von außen, betrachten. Vielleicht beherrschen Sie sie auch. Der Punkt ist der, ich habe es, um es drastisch zu machen, eine Objektsprache gewählt, in der klar ist, dass Sie sie auch nicht beherrschen. Ja? Sie können dasselbe Spiel mit einer Sprache machen, die Sie beherrschen. Sie können zum Beispiel, wenn Sie Englisch können, können Sie in Deutsch eine Aussage darüber machen, was ein Satz, nämlich Snow is White, heißt. Dann haben Sie aus dem Englisch herausgenommen, unter Anführungszeichen, dieses Schnee ist weiß, das ist sozusagen die Objektsprache, und zufällig in diesem Fall wissen Sie auch, was es heißt. Das heißt, Sie haben das Problem nicht, das ich vorher skizziert habe, aber das Verhältnis zwischen thematisierter Sprache, Sprache, die Sie anschauen, und der Sprache, die Sie verwenden, um über die Bedeutsamkeit der angeschauten Sprache etwas zu sagen, das bleibt gleich. Also das die Objekt-Metasprachen-Stufung fällt nicht zusammen mit etwas, das man überhaupt nicht kennt, und etwas, was man kennt, obwohl es gut illustrierbar ist dazu. Nicht?
Ich wollte nur fragen, aber nachdem in diesen Sprachen die Ziffern gleich sind, ja. Verschiebt sich ja das etwas. Denn ich will haben jetzt, was ist heute für ein Tag, wenn ich das Datum vergesse. Dann kann ich mir auch diese Zeitung kaufen, weil dann sehe ich dort Nummer 8. Das weiß ich, heute ist der 8. Ist es dann eine Metasprache oder ist es noch Objektsprache?
Das
ist
Metasprache übersetzt. Sie beschreiben das Problem ziemlich gut. Ich traue mich gar keine einfache Antwort darauf zu geben. Eine leichte Antwortmöglichkeit wäre zu sagen, was die Ziffern betrifft, ist das Baskische Teil meiner eigenen Sprache. Wir haben sozusagen dieselbe Sprache, was die Ziffern betrifft. Die Frage ist jetzt nur, was zum Beispiel nicht passieren würde, wenn Ziffern eine andere Funktion hätten, natürlich. Ne? Wie sehr, das wird sehr, sehr unwegsam, relativ rasch, weil ich natürlich damit auf die, sozusagen in die Schwierigkeit komme, wie viel wann, sagen wir mal, wie sagt man da, wie viel von einer Objektsprache muss in meiner Sprache mit inkludiert sein, damit ich sage, dass ich die Objektsprache verstehe? Das ist der klassische Fall davon, dass ich höre dir zu und ich verstehe den ersten und den zweiten Satz und ich weiß schon, wovon du sprichst, und in Wirklichkeit habe ich zwar eine Zuordnung von den ersten beiden Sätzen von dir zu mir getroffen, aber ich habe die ganzen wichtigen Unterschiede, die eigentlich von dir gesagt werden, nicht verstanden. Und das heißt, obwohl es so ausschaut, als ob ich diese Zuordnung treffen könnte, war ich voreilig. Ne?
Die Frage ist, ob man das schon so definieren kann, glaube ich, die Sprachwissenschaftler das tun, dass Metasprache die Sprache ist, mit der ich über eine andere Sprache spreche.
Ja, das wäre die einfache. Mitschreiben. Ja, ich meine, war das, habe ich das so konfus gebracht, dass das nicht deutlich war?
Das heißt, ja? Wie steht es um die Ware zu setzen, die sich nicht auf Tatsachen oder Sachverhalte, sondern zum Beispiel auf mentale Vorgänge beziehen?
Die kommen, ich würde mal so sagen, ich habe ja gerade nicht Tatsachen genannt als das, worauf sich Sätze beziehen. Das war quasi meine Antwort auch auf ihn. Wenn ich eine Adäquationstheorie habe, in der man sagt, die Bedingung dafür, dass ein Satz wahr ist, ist, dass der Sachverhalt besteht, auf den der Satz sich bezieht, dann habe ich als nächstes Problem Ihre Frage, nämlich die Frage, wenn das Sachverhalte sind, die nicht draußen vor der Tür liegen, sondern die im Geist stattfinden, wie kann ich dann von Wahrheit reden? Die Pointe von meiner Tendenz, nicht über Adäquationstheorie, sondern über Tarski zu reden, ist die, dass man dieser Frage ausweicht. Warum? Man weicht der Frage aus, weil das nicht eine Frage der Logik ist, weil man sagt, ich glaube, das lässt sich schon vertreten, wie immer man über die Existenz von geistigen Sachverhalten, also geistigen Zuständen oder sowas denkt. Wenn man sie behauptet und wenn man glaubt, über sie reden zu können, dann reklamiert man, dass man bestimmte Sätze als wahr annehmen und behaupten kann. Und die Aufgabe der Logik ist nichts anderes als die Bedingungen zu klären, unter denen man Sätze als wahr behaupten kann. Ob dieser Typ von Sätzen, ob es Gespenster gibt, ob es geistige Inhalte gibt, ob es das Mittelalter gibt und so, nicht, wie immer der Typ von Sätzen ausschaut, immer reduziert sich die Frage der Logik darauf, zu sagen, ich möchte den Rahmen abstecken, unter dem ich sozusagen Wahrheitszuschreibung legitimieren kann. Und die Formulierung, ein Satz ist wahr, wenn ich ihn behaupten kann, ist an dieser Stelle insofern, sagen wir mal unter Anführungszeichen, genial, dass man sagt, ich muss mich da nicht festlegen. Wie deine Metasprache aussieht, in der du dann Behauptungen produzierst, diese Frage muss ich nicht beantworten. Ich kann vorher sagen, für die Objektsprache, die ich betrachte, reicht es, wenn ich eine Zuordnung zwischen den Ausdrücken der Objektsprache und einer gegebenen Sprache haben kann. Und dann kann ich zu solchen Konstruktionen kommen wie, erinnern Sie sich, Wahrheit wird immer definiert für eine Sprache. Nicht? In einer bestimmten Sprache, für eine bestimmte Sprache, wird das Wahrheitsprädikat definiert in einer anderen Sprache. Und diese andere Sprache ist zuständig dafür, mir zu sagen, unter welchen Bedingungen.
Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, dass wir bis jetzt bei Tarski sowas gesehen haben wie eine Minimalkonfiguration von Wahrheit, der es mir vor allem darum geht, so etwas klar zu machen, wie dass zwei Sätze die gleiche Bedeutung haben, wenn sie die gleichen Wahrheitswerte haben.
Es handelt sich um eine Minimalkonfiguration.
Bevor wir diese ganzen metaphysisch-ontologischen
Richtig. Sind die gleichen Wahrheitswerte und zwar die gleichen Wahrheitswerte. Das eine, was ich noch hinzufügen würde, sozusagen die Sprachdifferenz. Ne? Das Zitierte und das, also es müssen sind die Wahrheitswerte, die wichtig sind, und es ist das Zitieren und das Gebrauchen. Diese zwei, der Objekt- und Metasprachenunterscheidung, die ist auch wichtig. Es muss, also ohne Unterscheidung in Objekt- und Metasprache komme ich nicht weiter, also mit dem Task. Aber ich will die Gelegenheit wahrnehmen, Ihnen das jetzt sozusagen beim Formalen, aus der formalen Sicht auch noch ein bisschen zu zeigen, weil manche Dinge einfach plausibler werden, wenn Sie sich das anschauen, wie das umgesetzt wird. Also das ist jetzt mein Baskisch-Beispiel auf respektabel Logik umgesetzt. Ich bediene mich da einiger Slides vom Till Mosakowski.
Zum Vorigen noch, Sie haben gesagt, bei Tarski komme ich ohne die Objektsprache und die Metasprache nicht weiter. Ist es dasselbe wie, man würde sagen, die Physik und Metaphysik gehören zusammen. Also die Physik könnte nicht ohne die Metaphysik.
Nein, das ist, glaube ich nicht, dass das dasselbe ist. Das ist bloß eine Assonanz. Ja? Also das Verhältnis von Physik und Metaphysik ist in einer Weise natürlich analog, weil Metaphysik auch suggeriert diesen Akt von ich gehe den einen Schritt zurück aus der Physik und ich mache die sozusagen ich mache ein weiteres Feld auf und das ist das Feld jenseits der Physik. Insofern könnte man sagen, es gibt einen Raum und einen Metaraum. Der Metaraum ist der Gang. Ja? Es ist ja bekannt, dass der Ursprung des Terminus Metaphysik nichts Großartiges war, sondern ein buchtechnischer Ausdruck ist, wo man sagt, das sind also die Bücher, die der Aristoteles über Physik geschrieben hat, und dann gibt es noch andere und die sind metaphysisch. Ja? So ähnlich könnte man sagen, wenn der Gang ist der Meta-Hörsaal, nämlich das ist das, was jenseits von dem Hörsaal ist. Ja? Das ist im Prinzip relativ neutral. Das Metaphysik eine Bedeutung bekommen hat, ja, also eine viel aufgeladenere Bedeutung als etwas, was jenseits der Physik ist in einem tiefen Sinn, sagen wir mal, nicht? Man könnte auch sagen, Wien jenseits der Donau, ja, zum Beispiel, das ist Meta-Wien, ja. Transdanubien, ja. Das ist ein, also ja, ich sage es jetzt nur deswegen, weil es an der Stelle schon auch noch was zeigt, ja. Es zeigt, dass man in diesem Verhältnis zwischen Objekt und Metasprache auf der einen Seite eine Grenzziehung hat. Die Grenzziehung in dem Verhältnis besteht darin, dass man das, was unter Anführungszeichen ist, das, was in den Anführungszeichen drinsteht, ich zitiere jetzt das und das, das betrachtet man als Objektsprache, das, worüber man spricht. Und das jenseits, das sozusagen jenseits der Anführungszeichen, ist zunächst einmal nur die andere Seite. Aber in der Metaphysik und in der Metasprache spielt sich das Verhältnis etwas anders ab zwischen dem, was da abgegrenzt ist, und dem, woraus, worauf man sich bezieht, wenn man von Metasprache spricht. Metasprache hängt zusammen mit der Möglichkeit, Sprachhierarchien aufzubauen. Und zwar innerhalb unseres Sprachverständnisses Sprachhierarchien aufzubauen. Die Fähigkeit, Sprachhierarchien aufzubauen, ist unter diesem Aspekt sozusagen nur ein anderer Ausdruck dafür, dass wir zum Beispiel Baskisch lernen können. Ja? Wir können den Unterschied machen zwischen ich habe als Gegenstand eine Banane oder eine Orange oder ein McDonald's oder ich habe als Gegenstand eine andere Sprache, die ich aber nicht verstehe. Ja? Die ich noch nicht verstehe, könnte man sagen. Ja? Also Sprachen zu lernen heißt, etwas als mögliche Sprache zu nehmen und sie als Kandidatin für ein Verständnis von meiner Sprache zu betrachten. Und das heißt, eine Objektsprache zu einer möglichen verstehbaren Sprache zu machen. Das ist der Unterschied.
Ich richtig verstanden habe. Also die Metasprache ist nicht das, was der Kant unter Metaphysik in den Prolegomena verstanden wissen wollte. Wie ist Metaphysik als Wissenschaft möglich? Also,
nein, damit hat es nichts zu tun. Damit eine ganz oberflächliche Analogie, aber sonst ist es was, ja, ist wirklich was Verschiedenes. Ja. Also es tut mir leid, dass ich das sozusagen unklar gemacht habe, als es ist. Mir war nicht klar, dass das vielleicht sozusagen zu Konfusionen führen kann. Eine Sprache, die ich sozusagen sprachliche Ausdrücke, auf die ich mich beziehe, die ich verstehen oder nicht verstehen kann, haben die Besonderheit, dass sie genannt, zitiert, objektsprachlich sind angesichts meiner Metasprache, die ich dazu verwende, mich darauf zu zitieren. Es ist natürlich tatsächlich, würde ich jetzt mal auch sagen, wird mir deutlich, dass das durchaus nicht so glasklar alles ist. Also zum Beispiel, wenn Sie eine Seminararbeit schreiben und Sie zitieren was, nicht? Unter welchen Umständen ist das eine Objektsprache? Also wenn Sie zum Beispiel Lateinisch zitieren in einer Seminararbeit und wenn Sie Hegel zitieren in einer Seminararbeit, ja? Was ist da die Objektsprache? Also es wird relativ unbestritten sein, dass wenn Sie Latein zitieren, da drinnen ist das in Deutsch eine Zitatfolge aus einer fremden Sprache, die da auftritt. Dass eine Sprache als Objekt auftritt und Sie sagen dann etwas über den Satz dieser anderen Sprache. Sie beziehen sich, wenn Sie ihn übersetzen zum Beispiel, beziehen sich auf diesen objektsprachlich gegebenen Satz einer anderen Sprache. Für manche ist Latein leichter zu lesen als Hegel. Ne? Soll man sagen, nur deswegen, weil Hegel Deutsch geschrieben hat, ist das ist es sozusagen in derselben Sprache, ist es keine Objektsprache. Das Problem ist schon schwierig. Ja? Die Sprache, so wie du es gesagt hast, die Sprache, derer wir uns bedienen, um über eine andere Sprache zu sprechen, ist die Metasprache zur Objektsprache. Gut, hier will ich Ihnen sozusagen etwas zeigen, dass das vielleicht so noch schnell, noch gut abschließt und noch den Effekt hat, sozusagen den pädagogischen Effekt hat, dass mein Baskisch-Beispiel für Sie sozusagen jetzt direkt auch umsetzbar wird, weil das logische Definitionen sind, die vielleicht für Sie genauso fremd sind wie das Baskische, was man in der Antarski anschließenden Modelltheorie macht, schaut nun, hat nun genau die Struktur, nicht genau die Struktur, hat sozusagen wesentliche Strukturen von dem, was ich Ihnen gesagt habe, und ich will es Ihnen ein bisschen erläutern, wie das aussieht. Das sind nun wirklich Definitionen, das sind noch keine, das ist noch nicht die Wahrheitsdefinition, das ist die Rahmendefinition von Sprachausdrücken und Bedeutung und Interpretation, die in der formalen theoretischen Betrachtung dazu dienen, das umzusetzen, was der Tarski vorgeschlagen hat und wovon ich Ihnen gesprochen habe. Sie haben eine nicht leere Menge D bezogen auf eine Struktur Deutsch M, und die heißt Domain of Discourse. Und an der Stelle übrigens jetzt wird sozusagen beinhart, das wird jetzt etwas sein, was Sie jetzt sehen werden, ist eine sozusagen die Rahmendefinition eines Verständnisses von Sprachinterpretation, das gerade, also ganz ungeniert auf Sachverhalte, allerdings konstruierte Sachverhalte zurückgeht, und wo jetzt das Folgende passiert: auf informalen Bereich wird die Intuition der Adäquationstheorie rekonstruiert, und diese Intuition besteht darin, dass man sagt, okay, dazu braucht man, was brauche ich dazu? Ich brauche eine Domain of Discourse, das sind einfach, ist eine Menge von Dingen. Diese Menge von Dingen muss ich einmal annehmen, und diese Menge von Dingen muss in einer Verhältnis, muss in einem Verhältnis stehen zu einer Struktur der ersten Ordnung, und diese Struktur, dass sie da drinnen steht, bedeutet dieses Superskript. Das, also auf der einen Seite steht die Menge von Dingen, auf der anderen Seite steht eine Sprache, und diese Sprache, die ist nun nichts anderes als Zeichen, nackte Zeichen, die haben, das ist das, was ich vorher angesprochen habe, sozusagen baskische Buchstaben, baskische Typen von Sprachausdrücken, ohne dass ich weiß, worauf sich die beziehen können. Das heißt, ich habe auf der einen Seite die Welt, die mir zur Verfügung steht, auf die ich mich beziehe, um was zu interpretieren, und ich habe eine Sprache mit Prädikatsausdrücken. Die Prädikatsausdrücke haben eine gewisse Stelligkeit, einstellig, zweistellig, dreistellig, sind Relationen, also so und so viele Stellen eines Prädikates kann ich vorsehen. Ist braun, ist einstellig, ist größer als, ist zweistellig. Und ich habe nun, da beginnt sich jetzt der, sozusagen die Beziehung herzustellen. Ich habe für jedes dieser so, also n-stelligen Prädikate der Sprache, habe ich eine Menge von n-Tupeln, von Elementen von D, die durch diese Struktur dem Prädikat zugeordnet werden. Und die Menge von N-Tupeln, also N-Tupel sind nichts anderes als die Aufzählung dieser Elemente, x1 bis xn, der Domain of Discourse D, und das ist die Extension des Prädikates, das schaut ganz großmächtig aus. Die Idee dahinter ist ganz einfach zu beschreiben. Sie haben zum Beispiel die Dinge dieses Raumes, wäre die Domain of Discourse, und Sie haben in der Sprache, die über diesen Raum spricht, das Prädikat ist braun, und Sie haben, wenn Sie die Dinge dieses Raumes alle vorgegeben haben, dann haben Sie als Definition in dieser Struktur des Prädikates braun einfach die Menge aller jener Gegenstände dieses Raumes, die braun sind, und das ist die Extension von braun. Braun ist nichts anderes als die Menge aller der Gegenstände, die braun sind, und wie kriegen Sie die heraus? Das ist jetzt der Punkt, wo ich sagen muss, es geht eben um Logik und nicht um Erkenntnistheorie. Die Antwort auf diese Frage ist nicht, da muss ich hinschauen, sondern wir sind eben hier jetzt in der formalen Logik, das wird durch die Definition des, durch die Interpretation des Prädikates Braun, wird das festgelegt. Braun ist nichts anderes als, was alle die Dinge gemeinsam haben, die braun sind. Und das, also das mit dem individuellen Konstanten kann man übersehen. Und hier haben wir jetzt, hier haben wir sozusagen jetzt das Beispiel, an dem man das gut sehen kann. Und wo man jetzt auch die, das Verhältnis von Objekt- und Metasprache ganz gut zeigen kann. Diese Vorstellung von Tarski's World kommt aus einem Logikbuch von Barweis und Echemedy, Logic, Structure and Language oder so ähnlich heißt es, hat das übernommen. Ich habe noch einen anderen Link, wo das dann noch deutlicher wird. Das ist eine Domain of Discourse und diese Domain of Discourse besteht aus zwei Quadern und einem, was ist das, ein Dodekaeder. Und wenn Sie jetzt eine Interpretation sich anschauen wollen, dann haben Sie, da haben Sie jetzt sehr schön, das ist vielleicht das Wichtigste, was Sie mal anschauen sollen, welche Ebenen von Sprache finden Sie in dieser Definition? Sie finden eine Ebene der Sprache, die sich hier mit Sprachausdrücken der Objektsprache, hier sind sozusagen Sprachausdrücke der Objektsprache, Cube 1, also Cubus 1, Cubus 2, Cubus 3, die sind ja, da wird es sozusagen schon interessant, wenn man sich das genau anschaut. Das hier ist eigentlich ein Ausdruck der Meta-Meta-Sprache, kann man schon sagen. Nicht? Na, Entschuldigung, das stimmt nicht ganz. Hier lege ich fest, worin besteht die Domain of Discourse. Besteht aus diesen drei Dingen, die diese Namen haben. Doch das ist schon eine Meta-Meta-Sprache, nicht? Ich lege fest, dass ich um das Verhältnis einer Sprache zur Realität, unter Anführungszeichen, auf die sich diese Sprache bezieht, um das untersuchen zu können, um diese Spielwelt aufzubauen, in der das Verhältnis einer Sprache zu der Spielwelt ein Thema wird, verwende ich drei solche Units der Spielwelt. Und das ist etwas, was nicht, damit wäre ich vielleicht, sozusagen schließe ich vielleicht, weil es an der Stelle ganz gut auch zurückwirkt auf unsere Diskussion, die Festlegung, dass meine Spielwelt aus diesen Gegenständen besteht, ist eine Voraussetzung, die ich mache, eine Konstruktion, die ich zur Untersuchung der Spielwelt mache und ist nicht ein Zug in meiner zu untersuchenden Objektsprache. Meine Objektsprache schaut zum Beispiel dann so aus, dass ich Ausdrücke der Objektsprache habe wie A, B und C und ich überlege mir jetzt, wie verhalten sich diese Ausdrücke der Objektsprache A, B und C, wie verhalten sich die zu Gegebenheiten, zu Units meiner Spielzeugwelt? Ich bin in einer Meta-Betrachtung und diese Meta-Betrachtung enthält Fragen wie zum Beispiel, ich mache Aussagen, die enthalten, zum Beispiel das Vorkommen von A, B und C als Namen von Gegenständen der Welt. Und diese Aussagen sind nun genau das, was wahr oder falsch sein kann. Ich untersuche die Bedingungen, unter denen Aussagen einer Objektsprache bezogen auf eine Spielzeugwelt wahr oder falsch sein können. Und das tue ich in der Metasprache. Das ist an dieser Stelle jetzt sozusagen die Version, die das Objekt- und Metasprachenthema in der formalen Logik nach Tarski übernommen hat. Machen wir dann weiter das nächste Mal. Thank you.